Das Café war groß und hell. Auf den Tischen in dem weitläufigen Raum brannten unzählige kleine Lampen. Es duftete nach Kuchen und frisch aufgebrühtem Kaffee. Vater deutete auf einen freien Tisch am Fenster. Sie setzten sich, Vater zündete sich eine Zigarette an. Sein Gesicht wirkte müde, und als die Kellnerin kam, musste sie ihn zweimal nach seinen Wünschen fragen, ehe er aufschreckte und Kaffee und für Kim ein Glas Cola bestellte. Kim fröstelte. Das Kaffee war behaglich geheizt, aber Kims Schuhe und Strümpfe waren nass, und er musste sich beherrschen, um nicht mit den Zähnen zu klappern. Er schaute aus dem Fenster. Der Himmel war noch bedeckt, aber der Regen hatte endgültig aufgehört und es waren wieder Menschen und viel mehr Autos als zuvor auf der Straße. Die hellen Lampen, die auf den Tischen brannten, spiegelten sich in der Scheibe, und wenn Kim genau hinsah, konnte er auch sein eigenes und das Spiegelbild seiner Eltern sowie das der anderen Gäste erkennen, als säße er vor einem deckenhohen Spiegel, der auf sonderbare Weise durchsichtig geworden war und ihm einen Blick in eine andere fantastische Welt gewährte. Für einen kurzen Moment erschien ihm das Bild dort draußen so fremd, als wäre die Straße keine Straße, sondern ein bizarrer Pfad durch einen exotischen Betondschungel, die Menschen keine Menschen, sondern fremdartige Zauberwesen und die Häuser auf der anderen Straßenseite hohe Burgen, hinter deren Mauern sich finstere Geheimnisse verbargen. Dann verschwand das Gefühl und er blickte wieder auf eine ganz gewöhnliche Straße an einem grauen, unfreundlichen Herbstnachmittag hinaus. Ein alter Mann humpelte mit schlurfenden Schritten vorüber, blieb stehen und kam dann wieder zurück, um durch die beschlagene Scheibe ins Innere des Cafés zu spähen. Kim sah verwundert auf. Er erkannte den Mann wieder. Es war derselbe weißhaarige, bärtige Alte, der ihnen zuvor in der Klinik begegnet war. Statt des blauen Kittels trug er jetzt einen dunkelbraunen Mantel, der ihm um etliche Nummern zu groß war und dessen Ärmel so lang herunterhingen, dass die Hände darin verschwanden. Sein weißes Haar war nass vom Regen und klebte in wirren Strähnen an seinem Kopf. Er ging jetzt wirklich auf einen knorrigen Stock gestützt, den er in der vorgestreckten Hand hielt. Er wischte mit dem Ärmel über das nasse Glas und presste das Gesicht an die Scheibe. Kim erschrak. Der alte Mann sah nicht einfach nur unbestimmt herein über ihren Tisch hinweg. Nein, der Blick seiner grauen Augen schien sich direkt in den seinen zu bohren, und obwohl sich im Gesicht des Fremden nicht der kleinste Muskel regte, hatte Kim das Gefühl, dass er ihn anlächelte. Unwillkürlich lächelte er zurück. Der Schreck der Überraschung war verflogen. Auf eine seltsame, schwer zu begreifende Art flößte ihm dieses faltige Gesicht Vertrauen ein. Undenkbar, dass dieser Mann böse sein konnte. Niemals. Ein gütiger alter Opa, oder besser, ein weiser, guter Zauberer. Vater räusperte sich. »Gehen wir«, sagte er und stand auf, legte einen Geldschein auf den Tisch und holte die Mäntel aus der Garderobe. Sie verließen das Café. Kim hielt nach dem alten Mann Ausschau, konnte ihn aber nicht mehr entdecken. Wahrscheinlich war er weitergegangen, um irgendwo ein warmes und trockenes Plätzchen zu finden. Die Stadt versank allmählich in der Dämmerung, während sie nach Hause fuhren. Die Autos hatten das Licht eingeschaltet und der nasse Asphalt reflektierte den Schein der grellen, runden Lampen. Es war beinahe 8, als sie zu Hause ankamen. Kim hängte seine nasse Jacke in die Garderobe und lief in sein Zimmer hinauf, um sich umzuziehen. Er blieb in der Tür stehen, streckte die Hand nach dem Lichtschalter aus und ließ sie auf halbem Weg wieder sinken. Einen Moment lang versuchte er, sich über das seltsame, befremdliche Gefühl in seinem Inneren klar zu werden. Nichts in diesem Zimmer hatte sich verändert, und doch wirkte alles anders, fremd und geheimnisvoll. Durch das offenstehende Fenster strömte silbernes Mondlicht herein, und das Fensterkreuz warf einen langgestreckten schwarzen Schatten auf den Teppich. Kim machte einen zögernden Schritt ins Zimmer hinein, blinzelte verblüfft und blieb abermals stehen. Für einen kurzen Moment hatte er den Eindruck gehabt, dass sich das Muster bewegte, helle und dunkle Umrisse ineinander krochen und sich zu einem völlig neuen Bild ordneten. Für einen winzigen Augenblick hatte er geglaubt, auf eine Miniaturlandschaft hinunterzusehen, eine Landschaft mit Flüssen und Bergen, Schluchten und Wäldern und großen, fruchtbaren Ebenen. Ein Geräusch wie helles, fröhliches Lachen klang zu ihm herauf. Dann fiel unten die Haustür ins Schloss und der Raum wurde wieder zu seinem gewohnten, unordentlichen Zimmer. Kim seufzte, schaltete das Licht ein und zog sich um. Dann ging er hinunter in die Küche. Seine Mutter hatte in der Zwischenzeit Tee gekocht und Brot und Butter und kalten Braten auf den Tisch gestellt. Vater saß auf seinem Stuhl am Fenster, starrte in die Dunkelheit hinaus und rauchte schon wieder. Sie aßen schweigend. Als sie fertig waren, stand Vater wortlos auf, ging ins Wohnzimmer hinüber und schaltete den Fernseher ein, während Mutter das Geschirr zum Spülstein trug und abzuwaschen begann. Kim beobachtete sie eine Weile stumm, schob dann seinen Stuhl zurück und erklärte, er würde nach oben gehen und seine Rechenaufgabe fertig machen. Er ging nicht direkt in sein Zimmer, sondern an diesem sowie am Schlafzimmer seiner Eltern vorbei, zum Zimmer seiner Schwester. Seine Finger zitterten ein wenig, als er die Klinke herunterdrückte, und er beeilte sich, nach dem Lichtschalter an der Wand zu tasten. Erst als er die Lampe eingeschaltet hatte und das helle Licht der Glühbirne die Schatten in ihre Ecken zurückgetrieben hatte, wagte er es, durch die Tür zu treten. Das Zimmer ähnelte bis ins Kleinste seinem eigenen. Selbst Teppich und Gardinen waren gleich, nur dass auf Rebekkas Schreibtisch bunte Kleinkinderkritzeleien statt Schulbüchern lagen und das schmale Board über dem Bett nicht so vollgestopft war wie das seine. Ohne besondere Absicht trat Kim zu dem Bücherregal. Es waren fast alles Bilderbücher, wie man sie bei einem Kind in Rebekkas Alter erwartete. Aber es gab darunter auch einige, die sie noch gar nicht lesen konnte. Märchen- und Sagenbücher, aus denen Mutter manchmal vorlas oder die eine oder andere Geschichte aus dem Gedächtnis erzählte. Diese Bücher interessierten Kim nicht besonders. Geschichten von Ländern hinter dem Spiegel und geheimnisvollen Reichen jenseits der Zeit waren etwas für kleine Mädchen, nicht für einen fast schon erwachsenen Jungen wie ihn. Er drehte sich um, zog die Tür lautlos hinter sich zu und schlich auf Zehenspitzen zu seinem Zimmer, fast als hätte er Angst, bei etwas Verbotenem überrascht zu werden. Er zog sich aus, löschte das große Licht und ging ins Bett, nachdem er die Nachttischlampe eingeschaltet und den Angriff der Telepaten, den letzten Band der Sternenkrieger, vom Regal genommen hatte. Er fand die Stelle, wo er aufgehört hatte, rasch wieder. Aber es fiel ihm schwer, sich auf das Buch zu konzentrieren. Es war eine der spannendsten Szenen, der Moment, in dem sich Commander Arcana entscheiden musste, ob er die Warlord II in einen aussichtslosen Kampf mit den technisch weit überlegenen Telepathiemonstern führen oder das Schiff retten und den Unheimlichen den Weg in die Galaxie freigeben sollte. Aber die Buchstaben hüpften vor Kims Augen auf und ab und ergaben keinen Sinn. Kim klappte das Buch zu. Er schlief sofort ein, aber es war kein ruhiger Schlaf. Immer wieder warf er sich von einer Seite auf die andere. Er hatte einen verrückten, wirren Albtraum, in dem die Klinik, Dr. Schreiber, Commander Arcana und ein kleines, weißes Gesicht, das in einem gigantischen, weißen Ozean zu ertrinken drohte, eine Rolle spielten. Er bemühte sich aufzuwachen, aber es gelang ihm nicht. Er versuchte sich zu kneifen, aber der Albtraum hatte ihn fest in seinen Fängen und lähmte ihn. Kim stöhnte, konzentrierte sich dann und fuhr mit einem halblauten Schrei hoch. Sein Herz hämmerte. In seinem Mund war ein bitterer metallischer Geschmack und sein Schlafanzug klebte in großen feuchten Flecken an Brust und Rücken. Das Haus war vollkommen ruhig. Der Mond war weitergewandert und schien jetzt nicht mehr ins Zimmer hinein. Draußen vor dem Fenster herrschte tiefschwarze Nacht. Plötzlich hörte Kim ein leises, knarrendes Geräusch. Sein Herz schien mit einem schmerzhaften Schlag bis in den Hals hinauf zu hüpfen, und er hatte das Gefühl, als führe ihm eine eisige, elektrisierende Hand über den Rücken. Das Geräusch wiederholte sich, dann noch einmal und immer wieder. Er kannte dieses Geräusch. Es war das Knarren und Quietschen des Schaukelstuhls neben seinem Bett. Langsam, mit klopfendem Herzen, öffnete er die Augen, starrte zur Decke hinauf und ließ den Blick dann vorsichtig an der Wand herabwandern. Er spürte plötzlich, dass außer ihm noch jemand im Zimmer war. Für einen Augenblick presste er die Lider zusammen, sammelte all seinen Mut und zwang sich dann, die Wand hinter seinem Bett anzusehen. Auf der weißen Raufasertapete war deutlich der Schatten des hin- und herschwingenden Schaukelstuhls zu erkennen, und in ihm saß der Schatten eines Mannes. Kim fuhr mit einem leisen Schrei herum, setzte sich vollends auf und presste den Rücken dicht gegen die Wand. Der Schaukelstuhl bewegte sich sacht vor und zurück, und darin saß ein weißhaariger, bärtiger alter Mann, der Kim aus dunklen Augen ansah. Es war wieder der Alte. Kim schluckte. Er rang nach Luft und presste die Hände flach gegen die Wand in seinem Rücken, um ihr Zittern zu verbergen. »Wer sind Sie?« fragte er heiser. Er hatte Mühe, die Worte hervorzustoßen. Der Alte lächelte wieder dieses seltsame Lächeln, bei dem sich kein Muskel in seinem Gesicht regte. »Du kennst mich«, sagte er ruhig. Seine Stimme war tief und durchdringend. Sie passte zu ihm. Kim hätte sich keine andere Stimme für ihn vorstellen können. »Commander Arcana musste eine solche Stimme haben«, dachte er. »Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen«, antwortete er zögernd. »Zweimal«, verbesserte ihn der Alte. »Zuerst im Krankenhaus, als du deine Schwester besucht hast, und später noch einmal auf der Straße. Erinnerst du dich nicht mehr?« »Doch«, Kim nickte. »Sie kennen Rebecca?« fragte er verwundert. Ein belustigtes Lächeln glitt über das Gesicht des alten Mannes. »Natürlich kenne ich deine Schwester, Kim. Und ich kenne auch dich. Deine kleine Schwester hat viel von dir erzählt.« »Sie? Wieso? Ich meine, ich kenne euch beide«, nickte der alte Mann. »Aber tu mir den Gefallen und hör endlich auf, mich Sie zu nennen. Wir sind doch Freunde, oder?« Kim nickte lebhaft. »Natürlich, wenn du nichts dagegen hast, aber wie soll ich dich nennen?« »Nenne mich Themistokles. So hat mich deine Schwester immer genannt.« »Themistokles?« Kim legte den Kopf schief und musterte sein Gegenüber. Der Name passte, fand er. »Gut, aber wieso hat dich meine Schwester so genannt? Kennt sie dich denn?« »Selbstverständlich. Deine Schwester und ich sind gute Freunde.« Er hob beschwichtigend die Hand. »Gemach, Kim, Gemach. Wir haben zwar nicht viel Zeit, aber ich werde dir alles erklären. Ich bin gekommen, um dich um Hilfe zu bitten.« »Mich?« fragte Kim zweifelnd. »Es gibt etwas, Kim. Etwas, wobei nur du helfen kannst, oder um es anders auszudrücken, es gibt jemanden, dem nur du helfen kannst, und sonst niemand. Nicht einmal ich, deiner Schwester.« »Rebecca?« stieß Kim hervor. Themistokles nickte. »Aber woher kennst du Rebecca überhaupt?« »Ich kenne sie schon lange«, erklärte Themistokles. »Sie hat mich oft besucht, dort, wo ich lebe. Sie hat viele Freunde drüben. In Wahrheit hat jeder sie gern. Umso wichtiger ist es, dass du uns hilfst.« Kim schüttelte verwirrt Kopf. »Aber ich verstehe nicht. Wo ist das, wo du herkommst, und wie könnte ich dir helfen?« »Wo ich herkomme?« Themistokles nickte wieder. Er schien überhaupt jeden Satz mit einem Nicken zu beenden. »Das Land, woher ich komme, heißt Märchenmond.« »Und Märchenmond ist?« »Ein Land, ein Reich, eine Welt, wie du möchtest, Kim. Deine Schwester war oft drüben, und wir haben immer gehofft, dass sie dich eines Tages mitbringen würde. Wir haben gerne Besuch, weißt du?« Er seufzte und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch den Bart. »Aber leider ist jetzt etwas geschehen, was niemand voraussehen konnte, und deswegen bin ich hier.« Kim rutschte ein Stück in seinem Bett herunter, zog die Beine an den Körper und umschlang mit den Armen beide Knie. Sein Blick hing wie hypnotisiert an Themistokles' Gesicht. »Für deine Schwester ist Märchenmond ein Land voller Freunde, voll Spaß und lustiger Spiele. Aber Märchenmond ist auch ein Stück von eurer Welt. Es gibt Gutes und Böses dort. Und wenn wir bisher auch stärker waren und das Böse unter Kontrolle halten konnten, so ist es doch da. Deine Schwester ist oft allein in Märchenmond spazieren gegangen und nie ist ihr etwas zugestoßen. Wir beobachten die bösen Mächte ständig, weißt du? Aber deine Schwester drang zu tief in den Wald vor, so tief, dass wir nicht mehr auf sie Acht haben konnten. Wir bewachen unsere Grenzen scharf, aber es gibt Pfade und Wege über das Schattengebirge.« »Schattengebirge?«
»Die Grenze unseres Landes. Es sind Berge höher als der Mond, deren Schatten so tief sind, dass nichts Lebendes sie durchdringen kann. Aber es gibt Wege hinüber, die nicht einmal wir kennen, und deine Schwester hat einen solchen Weg entdeckt. Sie ging hinüber.«
»Und dann?« fragte Kim atemlos. Themistokles schwieg einen Moment und sah ihn durchdringend an.
»Sie war gefangen. Boras, der Herr der Schatten, sperrte sie in eines seiner Verliese.«
Kim fuhr auf. »Aber ihr«, rief er aufgeregt, »ihr müsst sie befreien.«
»Das geht nicht, Kim. Kein Bewohner des Märchenmondes kann das Reich der Schatten betreten, ohne selbst zum Schatten zu werden. Glaube mir, ich selbst hätte gern mein Leben geopfert, um deine Schwester zu befreien, aber es ist unmöglich. Ich würde Boras Macht nur stärken, wenn ich es versuchte. Ich glaube sogar, dass er deine Schwester nur gefangen hält, um mich und vielleicht ganz Märchenmond zu vernichten.
Und du glaubst, dass ich hinübergehen könnte, ohne zum Schatten zu werden?
Ja, Kim. Jeder Bewohner aus eurer Welt kann sich im Reich der Schatten frei bewegen, auch du.
Kim überlegte einen Moment, schlug dann die Decke zurück und sprang mit einem Satz aus dem Bett.
»Worauf warten wir noch?« fragte er. »Gehen wir.«
Themistokles rührte sich nicht. »Ich wusste, dass du deiner Schwester helfen würdest, aber ich muß dich warnen, es könnte gefährlich werden.«
»Das macht nichts«, sagte Kim.
»Sehr gefährlich vielleicht.«
Themistokles sah an Kim vorbei in die Richtung, in der jenseits der Wand Rebekkas Zimmer lag.
»Vielleicht kommst du nie mehr zurück. Vielleicht wirst du selbst gefangen. Boras ist ein mächtiger, böser Zauberer. Seine Macht ist der meinen vollkommen ebenbürtig.«
»Das macht nichts«, wiederholte Kim. »Ich habe keine Angst. Dieser niederträchtige Kerl wird noch den Tag verfluchen, an dem er Rebekka gefangen genommen hat.«
Themistokles erhob sich. »Nun gut, wenn es dein fester Wille ist, dann folge mir.«
Kim folgte ihm. Im Treppenhaus brannte kein Licht. Trotzdem konnte Kim sehen, als hätte er plötzlich Katzenaugen. Themistokles ging vor ihm die Treppe hinab. In der Diele blieb er stehen und öffnete lautlos die Wohnzimmertür.
»Du bist wirklich entschlossen?«
Kim nickte fest.
»So sei es denn.«
Themistokles durchquerte mit schnellen Schritten das Wohnzimmer und hielt vor der altmodischen Standuhr an. Kim fiel auf, dass sich das Pendel der Uhr nicht mehr bewegte. Jedoch das Uhrwerk tickte weiter.
»Es gibt noch viel, was ich dir erklären muss. Aber die Zeit läuft uns davon. Ich werde drüben auf dich warten.«
Er öffnete die Tür des Gehäuses, trat hinein und war verschwunden.
Kim rieb sich verwundert die Augen. Zögernd streckte er die Hand aus, berührte das stillstehende Pendel und stieß schließlich mit den Fingerspitzen gegen das harte Holz der Rückwand. »Nein, Kim«, wisperte Themistokles Stimme in seinem Kopf, »dieser Weg nach Märchenmond ist dir versperrt.«
»Aber wie?«
»Jeder Mensch kennt den Weg zu uns«, fuhr Themistokles fort. »Aber jeder muss seinen eigenen Weg gehen, auch du. Finde ihn. Du kannst es. Beeil dich. Ich warte auf dich.«
Die Stimme verklang, und im gleichen Augenblick begann das Uhrpendel wieder zu schwingen. Kim schloss die Tür des Gehäuses, blieb einen Moment unschlüssig stehen und ging dann in die Diele hinaus. Durch die Milchglasscheibe der Haustür drang mildes, weißes Licht herein. Er drückte die Klinke herunter, trat rat auf Treppenstufen hinaus und zog die Tür leise hinter sich ins Schloss. Das Raumschiff stand direkt vor dem Haus, in der Mitte der Straße. Kim lief die Stufen hinunter, strich sich mit der Hand über die glatte, dunkelbraune Lederuniform, die seinen Körper wie eine zweite Haut umspannte, und stand auch schon neben der Maschine. Seine Hand drückte die verborgene Sensortaste neben der schmalen Metallleiter, die zum Cockpit hinaufführte. Leises Summen ertönte, als die gläserne Pilotenkanzel nach oben aufschwang. Kim kletterte die Leiter hinauf, ließ sich in den weichen Kontursessel fallen und griff nach den Anschnallgurten. Die Kanzel schloss sich automatisch wieder, als der Gurtverschluss einrastete. Gleichzeitig flammte die Instrumentenbeleuchtung auf und tauchte die Kabine in ein mildes, grünes Licht. Kim griff nach dem Helm, setzte ihn auf und klappte das Visier herunter. Seine Finger tasteten zielsicher über die komplizierte Anordnung von Knöpfen, Instrumenten und Reglern vor sich, legten Schalter auf Schalter um und erweckten die komplizierte Technik Stück für Stück zum Leben. Sanftes Vibrieren lief durch den deltaförmigen Raumjäger. Im Zentrum des halbrunden Steuerknüppels begann ein winziges rotes Licht zu flackern. Kim streckte die Hand nach dem Hebel aus, holte noch einmal tief Luft und drückte dann mit einer entschlossenen Bewegung den Startknopf. Die beiden Triebwerke sprangen brüllend an. Kims Finger griffen nach dem Beschleunigungshebel, gleißendes Licht brach aus den Raketendüsen und tauchte die Häuser rechts und links der Straße in unerträgliche Helligkeit. Das Raumschiff setzte sich dröhnend in Bewegung, zog dicht über die Hausdächer hinweg und stieg dann von einem hell lodernden Feuerstrahl getragen zu den Sternen empor.